Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte heute mit euch über den Monatsmerkvers für Oktober nachdenken. Er steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 15. Ich habe es hier nach der neuen Genfer Übersetzung abgebildet. Und dort heißt es, Jesus sagt, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Ja, dazu müssen wir wissen, dieser Monatsvers steht im Zusammenhang mit den Gleichnissen von dem verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und auch dem verlorenen Sohn. Aber das Kapitel beginnt so. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mann gibt sich mit Sünder an und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Ich denke, diese Einstellung ist gar nicht mal neu und auch sicherlich nicht von diesen kirchlichen Würdenträger erfunden. In einer, in Anführungsstrichen, gesitteten Gesellschaft kommt es doch meist darauf an, dass wir immer den richtigen Umgang pflegen. Als ich klein war, wohnte uns gegenüber in dieser Karte da drüben eine Familie Sieg. Übrigens, das ist meine Schwester und das bin ich da gegenüber. Aber diese Familie Sieg, ja, wie gesagt, das waren einfache Leute und ich muss das zugeben, die sahen tatsächlich alle immer ein wenig schmuddelig aus. Und vor Intelligenz strotzten sie auch nicht unbedingt. Aber sie hatten schon einen Fernseher und ich durfte da hin und wieder mal mitgucken. Damals gab es sonntags, ich weiß, die Älteren von uns kennen das vielleicht, gab es die Serien von Lassie, dem Collie-Hund, und Fury, dem schwarzen Hengst. Aber dennoch, meine Mutter war im Grunde dagegen und ich sollte nicht mit diesen Sieg spielen. Ich habe es trotzdem getan, zumindest so lange, bis Hansi und ich eine kräftige Prügelei miteinander hatten und danach war dann Schluss. Vielleicht kennt ihr das Lied von dem ehemaligen Liedermacher Franz Josef Degenhardt, der ist 2011 gestorben. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, so sprach der Vater, lehrte der Pastor. Und genauso lehrte man es mich, als ich noch klein war. Ich denke, irgendwie steckt es in vielen von uns noch drin. Meist achten wir schon auf unseren Umgang, darauf, dass wir uns in der richtigen Gesellschaft bewegen. Ihr wisst doch, Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Und aus Erzählungen und Berichten habe ich gehört, dass auch zu Zeiten der DDR Beziehungen das A und O waren, um einigermaßen gut über die Runden zu kommen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten jedenfalls waren ganz und gar nicht damit einverstanden, dass Jesus sich in der Gesellschaft von Zöllnern aufhielt. Das waren doch alles Betrüger. Sie arbeiteten für die Besatzungsmacht Rom und waren eingesetzt, um zum Beispiel Wegezölle einzunehmen. Wenn man über eine Brücke wollte, um an sein Ziel zu kommen, dann musste man eine Gebühr entrichten. Und weil die meisten Zöllner nicht fest von Rom angestellt waren, arbeiteten sie dabei auch in ihre eigene persönliche Tasche. Wenn sie also wussten, dass Rom für jede Überquerung eine Summe X verlangte, dann schlugen sie noch eine kräftige Summe obendrauf für sich persönlich. Und das machte sie eben in zweierlei Sinn unangenehm. Zum einen arbeiteten sie mit der Besatzungsmacht zusammen und sie bereicherten sich an dem meist geringen Einkommen der eigenen Landsleute. Sie waren eben Verbrecher und Sünder. Und mit diesen Menschen hatte Jesus regelmäßigen Kontakt. Ja, er pflegte engen Umgang mit ihnen, er aß sogar mit ihnen, wie wir lesen. Er baute Beziehungen zu ihnen auf. Und, so hören wir es auch, sie hörten ihm gern zu. Und das ging nach der Meinung der Kirchenleute überhaupt gar nicht. Und sie hielten ihm das dann auch unverhohlen vor. Jesus erklärt ihnen seine Motivation, den Grund, warum er auch mit diesen nicht angesehenen Menschen zusammen ist. Wir kennen das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Der Schäfer lässt alle anderen Schafe stehen und setzt alles daran, um das Verlorene wiederzufinden und zur Herde zurückzubringen. Auch und gerade diesem einen verlorenen Schaf schenkt er seine ganze Aufmerksamkeit und Fürsorge. Und Jesus beschreibt den Kirchenleuten die große Freude der Frau, die den einen verlorenen Silbergroschen wiedergefunden hat von ihren Gesamtzehen. Jesus versucht klarzumachen, dass es bei Gott keine aussichtslosen Fälle gibt, sondern dass er sich immer um den Einzelnen kümmert. Und dann kommt eben dieser Satz: Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Luther schreibt dann: So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Freude über einen Sünder, der Buße tut. Ich habe mich gefragt, wer oder was sind denn die Sünder heute? Und was heißt das, Buße tun? Ich denke, wir sind uns einig, dass wir uns hier nicht über Verkehrssünder unterhalten müssen, auch wenn sie ja dann bestehendes Recht durchbrochen haben. Wenn die Bibel von Sündern spricht, dann bezeichnet sie Sünde als Taten, Gefühle oder aber auch Gedanken, die gegen Gottes Maßstäbe verstoßen. Wer etwas tut, was im Sinne Gottes falsch oder unrecht ist, würde damit Gottes Gebote übertreten. Und außerdem spricht die Bibel auch von Unterlassungssünden, wenn man das Richtige eben nicht tut. Nach unserem menschlichen Verstehen ist es eigentlich ganz klar und legitim, dass Sünder für ihre Entgleisungen bestraft werden. Ja, Gebote, Verordnungen sind schließlich dazu da, dass das Zusammenleben von Menschen in möglichst geordneten Bahnen verläuft. Und wer diese Regeln verletzt, den erwartet halt eine Strafe, die letztendlich bis dahin führen kann, dass auch der Täter aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Andersrum, wenn aber so ein Täter seine Verfehlungen einsieht und umkehrt und wieder Gutmachung anbietet, dann sind die Entscheider, also die Richter, manchmal gnädig und sprechen ein vielleicht nicht ganz so drastisches Urteil. Manchmal aber auch nicht. Ich habe gelesen, die Todesstrafe wurde in der Bundesrepublik Deutschland erst 1949 aufgehoben. Und die letzte Hinrichtung in der DDR fand noch am 17. Juli 1987 statt. Ja, Schuld und Vergehen ziehen naturgemäß die Bestrafung des Schuldigen nach sich. Das war eigentlich schon immer so. Es begann mit Adam und Eva und zieht sich hin durch die ganze Geschichte der Menschheit. Am Ende stehen immer das Gericht und die Bestrafung des Schuldigen. Und genau hier setzt Jesus den Hebel an. Am Ende muss nicht der Tod die Bestrafung stehen. Gott hat kein Interesse daran, dass die ganze Welt in den Bach runtergeht. Er hat ein viel, viel größeres Interesse daran, dass es eben nicht zu dem Äußersten kommt. Wenn ein Sünder sein Fehlverhalten erkennt und sein Verhalten ändert, dann freut er das ihn viel, viel mehr. Ja, auch die Engel, die Boten und Beauftragten Gottes, seinen Hofstaat, sie jubeln vor Freude, wenn auch nur ein einziger Sünder sich bekehrt und umkehrt. Und mehr noch als der Schäfer, der das Schaf wiedergefunden hat, und auch mehr als die Frau, die ihre Münze wieder hat. Mehr Freude wird im Himmel sein, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Da wird Jubel aufbrausen. Ich habe mich nochmal gefragt, wer oder was sind denn nun heute die Sünder im Jahre 2017 nach Christus? Gut, natürlich sind das zunächst einmal all diese bösen Menschen, die Mörder und Verbrecher, die Betrüger und Gewalttäter. die Lügner, die Ehebrecher, die lieblosen Menschen und die Ignoranten. Aber ich denke, gemeint sind aber auch die Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben, die mit ihm nichts zu tun haben wollen, die seine guten Gebote ablehnen. Gemeint sind auch die Menschen, die einmal Ja zu ihm gesagt hatten, nun aber wieder ihre eigenen Wege gehen. Wir wissen alle um unsere Fernbleibe in der Gemeinde. Gemeint sind auch die Menschen, die lau geworden sind, die ihre Beziehung zu Jesus abgebrochen haben, die ihren eigenen Weg gehen und ihm nichts mehr zu tun wollen, haben wollen. Und gemeint sind auch alle die Menschen, die von Gott bisher nur wenig wussten, die allenfalls eine Ahnung hatten, aber die sich auch kein Interesse entwickelt haben, diesem Schöpfer Gott zu begegnen oder kennenzulernen. Aber, und das ist die gute Botschaft dazu, das ist die Kernaussage von Jesus, für all diese Menschen gilt, dass unser Herr das allergrößte Interesse daran hat, dass es wieder zu einer persönlichen Beziehung kommt. Und dieses Interesse, diese Liebe zu uns ist so groß, dass er dafür sogar seinen einzigen Sohn geopfert hat, vor ca. 2000 Jahren auf der Schädelstätte in Jerusalem. Gott weiß, dass alle Menschen, das ganze menschliche Geschlecht, eigentlich nicht in der Lage ist, die Regeln und Gottes tatsächlich zu beachten und einzuhalten. Und der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinden in Rom, genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott auch noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Er zitiert damit ein altes Psalmwort aus dem Psalm 14. Und deshalb ließ er es auch zu, dass die Juden den Gottessohn, den lang erwarteten Messias, umgebracht haben. Er ließ es zu, weil Jesus mit dem an ihm vollstreckten Urteil die Schuld der Menschheit auf sich nahm. Und jeder, der das glaubt, wird gerettet, ist gerettet. Und deshalb wird es Jubel im Himmel sein, wenn einer, auch nur einer dieser gottesfernen Menschen umkehrt und Buße tut, der sein Leben neu ausrichtet auf Jesus. Der Himmel, und das ist die für uns noch unsichtbare Welt Gottes, aber es gibt sie. Der Himmel berichtet die Bibel berichtet von vielen Stellen davon, denn die Bibel ist kein Buch, das sich mit Spekulationen befasst. Hier haben Menschen das aufgeschrieben, was sie von diesem Gott persönlich und praktisch erlebt und erfahren haben. Die Bibel ist glaubhaft. Und bestimmt wird da viel Jubel sein, weil unsere iranischen Freunde sich diesem alleinigen Schöpfergott zuwenden. Und wenn sie in seinem Wort der Bibel lesen und das tun, was Jesus uns lehrt, ja, ich denke, in den letzten Jahren war eine Menge Jubel im Himmel. Immer dann, wenn Menschen umgekehrt sind und sich taufen ließen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, und das ist die gute Nachricht für diesen Sonntag, für den ganzen Monat, ja, für alle Zeit. Das ist die Nachricht. Allen Menschen steht die Möglichkeit der Umkehr, der Neuorientierung offen. Du kannst, wenn du es willst, deinen alten guten Kurs zu Gott wieder aufnehmen. Jesus hält uns seine Hand hin zur Freundschaft. Wir können sie ergreifen, wenn wir es wollen. Du kannst diese Hand ergreifen, auch wenn du vielleicht bisher nicht kirchlich warst. Es gibt bestimmt Menschen in deiner Nähe, die dir helfen, zu diesem Jesus zu finden. Was hindert dich, das zu tun? Ich denke, die Ältesten, die heute hier sind, und auch Lilly Hofmann ist heute nicht da, unsere Diakonin für Seelsorge, stehen für Gespräche zu diesem Thema gern zur Verfügung. Ich komme nochmal auf den richtigen Umgang zurück. Was wäre denn nun für uns Christen heute der richtige Umgang? Sollen oder dürfen wir nur mit diesen Geringen, den Armen, den Sündern und Kranken Kontakt haben? Ich glaube nicht. Was ist also für uns die Lerneinheit, das Aha, ach so, aus diesem Monatsvers? Was können wir mitnehmen? Ich denke, es gibt zumindest keine feste Zielgruppe, der wir unsere besondere Aufmerksamkeit schenken sollen. Jesus spricht von dem Sünder, der umkehrt, und das können wohl alle Menschen sein. Fromme, nicht so fromme, nicht kirchliche, aber auch die Christen, die lau geworden sind oder die Fernbleiber, Arme und Reiche. Ja, Jesus schließt auch die Reichen nicht aus. Er hatte Kontakt zu den Reichen, zu den VIPs, den sehr wichtigen Personen seiner Zeit. Wir können es nachlesen in Lukas 8 zum Beispiel. Da war Hanna, die Frau von Kuschas, einem Beamten von König Herodes, Susanna und viele andere steht dort. Und sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Und er macht, wie wir sehen, auch keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Jesus hatte stets weibliche Begleiterin in seinem Tross. Das lesen wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Er warnt zwar vor den Gefahren der Überschätzung des persönlichen Reichtums, aber auch über einen Reichen, der umkehrt, wird Jubel sein im Himmel. Ja, und deshalb wollen wir uns auf die Suche machen, auf die Suche nach den Verlorenen. Und wir sollen sie auch nicht missionieren. Ich vergleiche das mit der Aufgabe eines Krankenträgers. Der soll die Kranken auch nicht heilen, er soll sie nur zum Arzt tragen, der ihn heilen kann. Ja, wir sind Krankenträger und bringen die Kranken und Verlorenen zu Jesus, damit er sie heilen kann. Und wisst ihr, wenn das geschehen ist, dann ist wirklich Jubel bei den Engeln Gottes im Himmel. Konkret könnte das so aussehen. Da ist ein Mensch in deiner Nachbarschaft, von dem du weißt oder auch nur ahnst, dass er Probleme hat. Große Sorgen, die ihn bedrücken, vielleicht sogar Tränen im Gesicht. Auf diesen Menschen kannst du freundlich zugehen und fragen, ob und wie du gegebenenfalls helfen kannst. Sprich mit ihm und nimm auch seine Nöte ernst, auch wenn du denkst, das ist ja gar nicht so schlimm. Schenk ihm Trost und Mitgefühl. Und vielleicht ist er am Ende sogar bereit, dass du für ihn betest. Aber auch das Gegenteil kann zutreffen. Wenn du einem Menschen sagen kannst, du hör mal, ich finde, du hast eine richtig gute Ausstrahlung. Du bist immer fröhlich, du denkst und redest positiv. Das steckt mich richtig an. Ich denke, auch das ist Balsam für seine Seele. Paulus schreibt, freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Ich möchte schließen mit dem bekannten Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Der jüngere Sohn verlangt von seinem Vater schon zu dessen Lebzeiten, dass er ihn seinem gesetzlichen Erbteil auszahlt. Und ich denke, das war damals schon ganz schön außergewöhnlich und bestimmt noch unverschämter als in unserer Zeit. Heute können wir in Form einer Schenkung Vermögen schon zu Lebzeiten übertragen. Ich schätze, das Verlangen des Sohnes war damals wohl die größte Unverschämtheit und kam wahrscheinlich gleich nach einem Vatermord auf die nächste Stelle. Aber der Mann gibt seinem geliebten Sohn das Geld, dass der dann innerhalb kurzer Zeit, aber auch außer Reichweite des Vaters und in seinem Einflussgebiet versäuft, verspielt und für andere Vergnügungen restlos hinausschneuert. Am Ende landet er in der Gosse und findet nicht einmal einen Job, der ihn mit dem Nötigsten versorgt. Als ehemaliger ordentlicher Banker könnte ich mir sowas niemals vorstellen, dass ich mit so einer Vita meinem Vater jemals wieder unter die Augen treten könnte. Niemals. Never ever. Und hier tritt die Liebe Gottes ganz, ganz deutlich hervor. In diesem Beispiel oder mit diesem Beispiel unterstreicht Jesus seine Botschaft nochmal ganz plastisch. Er macht deutlich, welch eine Liebe, welch ein Interesse Gott an jedem einzelnen Menschen hat. Niemand ist ihm gleichgültig. Er geht ihm nach, er rennt ihm entgegen, als er da völlig zerlumpt in der Ferne als er ihn in der Ferne kommen sieht. Und er hält ihn auch sein schlimmes Fehlverhalten nicht vor. Im Gegenteil, als erstes wird er neu eingekleidet und zu Ehren gebracht. Und für mich ist es der Oberhammer, dass er für diesen verlorenen und wiedergefundenen Sohn das für besondere Ereignisse gemästete Kalb schlachten lässt und ein riesiges Freudenfest veranstaltet. Also da wurde gejubelt und ich wäre gern dabei gewesen. Und deshalb sage ich euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Amen.